Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns für Sie durch diesen Stapel an Artikeln und die Mitschrift einer wirklich spannenden Podiumsdiskussion gewühlt.
Und dabei ist uns etwas aufgefallen, ja. Am Ende dreht sich eigentlich alles um eine einzige ganz zentrale Frage. Was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz, ja, wenn sie beginnt, sich ein echtes, inneres Bild von der Welt zu machen? Das ist genau die Frage, die im Moment die gesamte KI-Forschung umtreibt. Es geht eben nicht mehr nur darum, Muster in Daten zu finden. Das war gestern.
Sondern es geht um die nächste Stufe.
Genau. Um echtes Verständnis. Also kann eine Maschine die Regeln der Welt so verinnerlichen, dass sie vorausschauend planen kann?
Und das ist unsere Mission für heute. Wir wollen genau das für Sie aufschlüsseln. Was ist dieses Konzept eines Weltmodells überhaupt? Warum war die Idee erst total angesagt, dann jahrzehntelang quasi tot?
Und feiert jetzt dieses riesige Comeback. Genau. Ein Bild, das dabei immer wieder auftaucht, ist das der Schneekugel. Stellen Sie sich das mal vor. Eine KI trägt eine Art Miniatursimulation der Realität in sich, um verschiedene Zukünfte durchzuspielen, bevor sie handelt. Klingt nach Science Fiction.
Absolut. Ist aber das erklärte Ziel der mächtigsten KI-Labore der Welt. Also packen wir das mal aus. Und die ganze Idee, die hat eine überraschend alte Wurzel. Das hat mich wirklich verblüfft. Wir müssen zurück ins Jahr 1943.
Zu einem schottischen Psychologen Kenneth Craig. Also lange, lange vor dem Begriff KI oder dem ersten Computer.
Und der hatte schon damals diese Theorie, dass intelligente Wesen ein, ich zitiere mal, kleinskaliges Modell der Realität im Kopf haben.
Mhm. Und zwar, um Handlungsalternativen zu simulieren.
Was ja im Grunde die Essenz von strategischem Denken ist.
Genau das. Es ist die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen, um klügere Entscheidungen zu treffen. Ihr eigenes Gehirn macht das ununterbrochen. Sie müssen nicht erst auf die heiße Herdplatte fassen.
Um zu wissen, dass das eine schlechte Idee ist.
Eben. Sie spielen die Konsequenz in ihrem inneren Modell durch und entscheiden sich dagegen. Das ist ein fundamentaler Überlebensmechanismus. Ohne diese Fähigkeit werden wir als Spezies nicht sehr weit gekommen.
Und diesen Gedanken hat die frühe KI-Forschung natürlich sofort aufgesogen. Einer der ersten, fast schon mythischen Versuche, das in Code zu gießen, war Shardlou.
Ende der 60er am MIT entwickelt.
Genau. Das war im Grunde eine winzige virtuelle Welt auf dem Bildschirm. Diese sogenannte Blockwelt.
Mit ein paar Klötzen, Pyramiden, Kugeln. Und in dieser abgeschlossenen Welt konnte Shardlou erstaunlich komplexe Anweisungen verstehen und ausführen.
Es war brillant für seine Zeit. Aber der Haken war:
Es war eine hermetisch abgeriegelte Welt. Jede einzelne Regel, jede physikalische Eigenschaft musste von Menschenhand einprogrammiert werden. Der rote Würfel ist auf dem blauen. Eine Pyramide kann nicht auf einer Kugel liegen.
Und das Problem, das man dann sehr schnell sah, war die Skalierbarkeit.
Exakt. Die echte Welt ist keine ordentliche Blockwelt. Sie ist chaotisch, unvorhersehbar, voller Zweideutigkeiten.
Okay, aber war das wirklich eine Sackgasse? Oder hat man nur aufgegeben, weil die Rechenleistung einfach gefehlt hat? Hätte man SHRDLU mit der Power von heute nicht einfach weiterentwickeln können?
Das ist eine berechtigte Frage. Aber das Problem ist, glaube ich, fundamentaler als nur die Rechenleistung. Selbst heute könnten wir die unendlichen Nuancen der Realität nicht von Hand programmieren.
Was ist Ironie?
Wie fühlt sich Vertrauen an? Wann ist eine Regel ausnahmsweise mal nicht gültig? Das von Hand zu kodifizieren, unmöglich. Man hätte für jede Eventualität eine neue Regel schreiben müssen. Das System wäre unter seiner eigenen Komplexität zusammengebrochen.
Also eine intellektuelle Sackgasse.
Ja.
Und diese Erkenntnis, die führte dann zu einer radikalen Kehrtwende. In den 80ern kam ein anderer MIT-Forscher, der Robotikpionier Rodney Brooks, und hat alles über den Haufen geworfen. Sein berühmter Satz war so einfach wie provokant: Die Welt ist ihr eigenes bestes Modell. Was heißt das konkret? Naja, ich erinnere mich noch, wie revolutionär das damals in der Robotik ankam. Die Leute hatten Jahre damit verbracht, komplexe interne Karten zu programmieren. Und dann kommt Brooks und sagt im Grunde: Werft das alles weg, lasst den Roboter einfach mal gegen die Wand fahren. Daraus lernt er mehr.
Genau. Seine Idee war: Verzicht auf interne, komplexe Simulationen, stattdessen eine enge Kopplung von Wahrnehmung und Handlung. Denken Sie an eine Ameise. Die hat keine detaillierte Google Maps-Karte im Kopf, navigiert aber unglaublich effizient, eben, indem sie auf einfache Reize reagiert. Vom abstrakten Denken zum konkreten Handeln. Und damit schien die Idee des Weltmodells für Jahrzehnte erledigt.
Zu spröde, zu komplex, zu unpraktisch.
Bis dann das Deep Learning kam und die Spielregeln komplett verändert hat.
Und hier wird die Geschichte wirklich verrückt. Denn mit den neuronalen Netzen feiert diese alte Idee der Schneekugel plötzlich eine Wiederauferstehung, aber diesmal
werden die Regeln nicht von Menschen geschrieben. Genau. Die Systeme lernen sie selbst, aus gigantischen Datenmengen. Und dann passiert etwas, das die Forscher selbst verblüfft hat. Diese Modelle können plötzlich Dinge, für die sie nie explizit trainiert wurden.
Mhm. Sie lernen, das Brettspiel Othello zu spielen, nur indem sie Texte darüber lesen. Oder sie leiten aus einer Reihe von Emojis den richtigen Filmtitel ab. Wie ist das überhaupt möglich? Das grenzt ja fast an Magie.
Das ist der Punkt, an dem diese Idee der impliziten Weltmodelle ins Spiel kommt. Es ist keine Magie, aber es ist auch nicht das, was man vielleicht erwartet.
Sondern?
Die Theorie ist, dass das Modell, um Sprache so gut vorhersagen zu können, intern eine Art rudimentäres Modell der Welt aufbauen muss. Also der Welt, auf die sich die Sprache bezieht.
Okay, das klingt logisch.
Aber, und das ist das große Aber, das in den Studien immer wieder betont wird, diese Modelle sind keine konsistenten, logischen Karten der Welt. Ein Forscher hat es mal sehr treffend als Säcke voller Heuristiken beschrieben.
Also im Grunde ein Haufen cleverer Tricks, aber kein echtes, tiefes Verständnis?
Exakt. Das ist wie die alte Geschichte von den blinden Männern und dem Elefanten. Der eine ertastet den Rüssel und sagt, es ist ein Seil.
Der andere das Bein und sagt, es ist ein Baumstamm.
Genau. Jeder Teil des Modells hat eine extrem gute Heuristik für einen winzigen Ausschnitt der Realität gelernt. Aber es gibt kein übergeordnetes System, das versteht, dass all diese Teile zusammen einen Elefanten ergeben. Es fehlt das kohärente Gesamtbild.
Und ein Forscherteam von Harvard und MIT hat diese Schwäche ja perfekt auf den Punkt gebracht.
Mit dem Manhattan-Experiment.
Genau. Sie haben einem Modell beigebracht, perfekte Wegbeschreibungen durch Manhattan zu geben, ohne ihm je eine Karte zu zeigen, nur anhand von Texten und Fotos.
Was schon mal verblüffend gut funktionierte.
Ja, aber dann kam der Knackpunkt. Sie haben virtuell nur ein einziges Prozent der Straßen zufällig blockiert. Und was passierte?
Die Leistung des Modells ist komplett zusammengebrochen.
Warum?
Weil es eben keinen Plan von Manhattan hatte. Es hatte nur Abertausende von Wenn-Dann-Beziehungen gelernt. So nach dem Motto, nach dieser Kreuzung kommt jenes Gebäude. Es besaß keine mentale Karte, mit der es hätte eine Umleitung planen können.
Und genau das ist der Grund, warum die ganze KI-Welt jetzt wie besessen an robusten Weltmodellen arbeitet.
Ja, es geht darum, den ganzen Elefanten zu rekonstruieren. Nur so kann eine KI flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Das ist der Sprung von beeindruckender Nachahmung zu verlässlicher Intelligenz.
Okay, wenn diese impliziten Modelle also so brüchig sind, das Ziel aber so wichtig ist, was tun die großen Labore denn heute konkret, um dieses Problem zu lösen? Das ist ja ein regelrechtes Rennen.
Und das Spannende ist, jeder wettet auf ein anderes Pferd.
Absolut. Auf der einen Seite haben wir Player wie Google DeepMind und OpenAI, deren große Wette ist Multimodalität. Also, dass man der KI nicht nur Text gibt. Genau. Die Hypothese ist, wenn eine KI gleichzeitig auch Videos, Geräusche, vielleicht sogar Daten aus 3D-Simulationen verarbeitet, dann entsteht das kohärente Weltbild fast von allein. Die Hoffnung ist quasi, dass die KI Zusammenhänge lernt, die in reinem Text unsichtbar sind. Dass ein Apfel eben nicht nur ein Wort ist,
sondern auch rund ist, rot sein kann, einen bestimmten Klang hat, wenn er auf den Boden fällt und von einem Baum kommt. Man versucht, das Weltmodell durch eine Flut an unterschiedlichen Sinnesdaten zu erzwingen.
Aber nicht alle glauben daran. Jan LeCun bei Meta, einer der Urväter des Deep Learning, hält das für, naja, kompletten Unsinn.
Er ist da extrem kritisch. LeCuns Argument ist, dass diese aktuellen generativen Modelle, wie wir sie von ChatGPT kennen, im Grunde nur sehr gut im Raten sind. Sie füllen Lücken auf Basis von Wahrscheinlichkeiten.
Er will aber ein System, das Wissen nicht errät, sondern aufbaut und versteht.
Genau. Sein Ansatz, J-EPA genannt, soll die Welt beobachten und interne Modelle davon erstellen, wie die Welt funktioniert, fast wie ein Baby, das lernt, dass ein Ball, der hinter dem Sofa verschwindet, nicht aufhört zu existieren.
Es geht also um das Lernen von abstrakten Repräsentationen.
Nicht um das Vorhersagen des nächsten Pixels oder Wortes. Erleben statt erraten.
Und dann gibt's noch einen dritten Weg, eine Art Mittelweg, den Joshua Bengio vorschlägt, ein weiterer Pionier.
Richtig. Bengio plädiert für einen Hybridansatz. Er sagt, wir sollten das Beste aus beiden Welten nehmen. Das statistische, intuitive Lernen der neuronalen Netze, kombiniert mit der Fähigkeit zu logischem Denken und kausalen Schlussfolgerungen. Also wie bei der alten klassischen KI. Sein Ziel ist eine KI, die nicht nur Muster erkennt, sondern auch über sie nachdenken kann. Also System 1 und System 2 des Denkens, wie Daniel Kahneman es beschreiben würde, in einer Maschine vereint.
Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, gibt es dann noch ein Störfeuer von der Seite? Die Quellen bringen die berühmte Bitter Lesson von Richard Sutton ins Spiel. Eine wirklich provokante These.
Ja, Suttons bittere Lektion ist eine Art Mahnruf an alle KI-Forscher. Er sagt, historisch betrachtet haben sich alle Versuche, menschliches Wissen oder clevere, von Menschen entworfene Strukturen in KI-Systeme einzubauen,
langfristig als Irrweg erwiesen.
Genau. Der einzige Faktor, der wirklich zu Durchbrüchen geführt hat, war die schiere, rohe Rechenleistung, die es der Maschine ermöglicht, aus massiver Erfahrung selbst zu lernen. Seine These ist also: Hört auf, der Maschine beibringen zu wollen, wie ein Mensch zu denken, gebt ihr einfach mehr Rechenpower und lasst sie ihren eigenen Weg finden.
Er hat ja sogar die Era of Experience ausgerufen. Die Idee ist, die KI nicht mehr wie einen Studenten mit Datensätzen zu füttern, sondern sie wie ein Kind in die Welt zu schicken.
Wo sie durch Handeln, Beobachten und Korrigieren lernt. Die Erfahrung ersetzt den Datensatz.
Aber genau das wirft doch die entscheidende Frage auf, die uns direkt in die ethische Dimension führt.
Absolut. Wenn eine Maschine durch eigene Erfahrung lernt und ihr Verhalten auf Basis von Belohnung und Bestrafung optimiert, wer definiert dann, was eine gute Erfahrung ist? Wer schreibt das Drehbuch?
Wer kontrolliert die Belohnungsfunktionen, die das Verhalten der Maschine formen?
Und das ist keine technische Frage mehr. Das ist eine zutiefst politische Frage der Kontrolle.
Und das ist der Moment, wo in Ihren Unterlagen die Technik auf die Gesellschaft knallt. In der Mitschrift der Podiumsdiskussion.
Da sitzen die Technologen wie Le Cun und Bengio plötzlich Philosophen und Literaturwissenschaftlern gegenüber. Und die stellen sofort die harten Fragen. Eine davon ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Weltmodell und einem Mythos? Ein brillanter Punkt. Ein physikalisches Modell beschreibt, was messbar ist, die Gravitation zum Beispiel. Ein Mythos aber versucht zu erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er gibt ihr Bedeutung.
Und die Gefahr ist, dass wir Weltmodelle bauen, die zwar perfekt berechnen können, was passieren wird, aber keinerlei Verständnis für die Bedeutung haben. Oder für die menschlichen Werte, die hinter den Daten stecken. In der Diskussion fällt dann ein Begriff, der das auf den Punkt bringt. Epistemische Macht, Wissensmacht.
Genau. Wer die Modelle baut, wer die Trainingsdaten auswählt und die Ziele definiert, der bestimmt, was in dieser künstlichen Realität als wahr, als relevant und als wünschenswert gilt.
Stellen Sie sich vor, ein Weltmodell wird nur mit westlichen, englischsprachigen Daten über die Geschichte des 20. Jahrhunderts trainiert.
Welche Realität wird es dann für den Rest der Welt simulieren?
Joshua Bengio warnt in der Diskussion explizit vor der Entstehung einer digitalen Oligarchie, in der einige wenige Konzerne die Weltbilder der Zukunft definieren. Und diese Macht ist natürlich bares Geld wert. Man muss sich nur KI-Systeme vorstellen, die mit ihren Weltmodellen ganze Märkte, Rohstoffpreise oder Lieferketten mit hoher Präzision vorhersagen können.
Wer das beste Vorhersagemodell hat, dominiert den Markt. Wissen wird zur ultimativen Währung.
Was uns zur Haftungsfrage bringt. Wer ist verantwortlich, wenn ein solches Weltmodell einen Fehler macht? Wenn es zum Beispiel empfiehlt, eine Fabrik zu schließen?
Weil seine Simulationen eine Rezession vorhersagen und sich das als katastrophale Fehlentscheidung herausstellt, die tausende Arbeitsplätze kostet.
Der Manager, der auf den Knopf gedrückt hat.
Der Algorithmus.
Das Entwicklerteam.
Und Ihre Quellen liefern dazu eine wirklich alarmierende Zahl aus einer OECD-Studie.
Ja, in über 70% der Firmen, die solche Systeme bereits testen, gibt es keine klar definierte Ausschaltverantwortung. Es gibt keine externe, unabhängige Kontrollinstanz.
Im Zweifel entscheidet das Team, das das System gebaut hat. Und das führt zu dem, was in der Diskussion als eine Art Wirklichkeitsverlust beschrieben wird.
Wir bauen Maschinen, die die Welt verstehen sollen, ohne sicherzustellen, dass sie uns verstehen. unsere Werte, unsere sozialen Kontexte.
Und wenn strategische Entscheidungen zunehmend auf den Projektionen von Modellen beruhen, die so komplex sind, dass wir sie selbst nicht mehr vollständig durchschauen, dann handeln wir nicht mehr aufgrund von Erfahrungen oder geteilten Werten,
sondern aufgrund von Fiktionen, die von einer Maschine erzeugt wurden.
Wir fangen an, der Simulation mehr zu vertrauen als der unordentlichen Realität selbst. So, was nehmen wir aus all dem mit? Es ist, glaube ich, klar geworden. Weltmodelle sind keine rein technische Spielerei. Sie sind der vielleicht entscheidende Schritt zur nächsten Stufe der KI. Eine, die robuster, sicherer und vorausschauender ist.
Aber dieser Schritt hat eben auch tiefgreifende gesellschaftliche Folgen. Wir haben gesehen, wie eine über 80 Jahre alte Idee aus der Psychologie heute im Zentrum eines globalen technologischen Wettrennens steht.
Eines Rennens, das die Regeln von Wirtschaft und Macht neu schreiben könnte. Und die zentrale Debatte, das machen die Quellen unmissverständlich klar, dreht sich nicht mehr nur darum, ob eine KI ein Weltmodell haben kann.
Sondern wessen Welt sie modellieren soll.
Und zu welchem Zweck? Die Verantwortung liegt nicht bei der KI. Sie kann keine Verantwortung tragen. Sie liegt bei uns, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, bevor die Antworten der Maschinen unsere Realität formen.
Und damit wollen wir Sie mit einem letzten provokanten Gedanken zurücklassen, der aus dieser Diskussion stammt. Ein Weltmodell ist niemals nur ein neutrales Abbild der Welt, wie sie ist. Es ist immer auch ein Weltentwurf. Ein Vorschlag, wie die Welt sein könnte oder aus einer bestimmten Perspektive sein sollte. Die entscheidende Frage für Sie zum Weiterdenken ist also nicht nur, ob die Maschine die Welt versteht, sondern ob wir am Ende die Welt noch verstehen, die ihre Modelle für uns erschaffen.